Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Nichts war's mit einem Sprintsieg auf der 18. Etappe der Vuelta über 186 Kilometer von Ejea de los Caballeros nach Lleida, sondern ein Ausreißer hat sich am Ende den Tagessieg gesichert und im Grunde war es ein von langer Hand geplanter, zumindest im Kopf geplanter Coup, der dann auch umgesetzt wurde. Wir blicken zurück auf den gestrigen Tag bei der Vuelta mit unserem Radsportexperten, mit Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Ja, das war etwas, was ich im Kopf von dem späteren Sieger letztlich formiert hatte. Jelle Wallet, der hat sich durchgesetzt, der Mann von Lotto Soudal.
Ganz genau, und der hatte sich nach dem ersten Ruhetag gedacht, ja, ich möchte hier auf jeden Fall noch eine Etappe gewinnen, und hatte auch vor der Etappe schon das Gefühl, dass er gut drauf ist, hat seinen Teamkollegen gesagt, ja, heute will ich es versuchen. Und auch während der Etappe hat er irgendwie immer dran geglaubt, dass es klappt. Und als er dann auf dem letzten Kilometer immer noch Vorsprung hatte und gehört hatte, dass dieser sogar relativ groß sei, da hat er dann auch endgültig daran geglaubt, das hat er zumindest selber gesagt, und dann hat er es taktisch gar nicht schlecht gemacht, hat sich da an das Hinterrad seines Fluchtbegleiters Büström gehangen und hat dann eben den Sprint vom Hinterrad aus lanciert. Von hinten kam zwar nochmal das Feld nah ran, aber Wallis hat sich das nicht nehmen lassen. Diesen Sieg hat seinen zweiten Saisonsieg gefeiert, und ganz interessant ist, dass er den ersten Saisonsieg ebenfalls als Ausreißer vor dem herannahenden Feld feierte, damals noch bei der Vuelta a San Juan. Also so ein bisschen ein altbekanntes Muster, das er da angewendet hat und was ihn auch dieses Mal wieder zum Erfolg geführt hat.
Also jemand mit Steherqualitäten, das kann man ihm dann wohl wirklich assistieren.
Ganz genau. Einer, der eben dann hinten raus ein zäher Bursche ist, der dann auch vielleicht im Kopf einfach sehr selbstbewusst an die Sache rangeht und sagt, ja, da hinten kommen jetzt zwar 90, 100 Fahrer mit höchstem Tempo, aber ich bin schneller, ich kann dem jetzt standhalten. Und das war durchaus eine Überraschung, da eigentlich das Feld relativ nach Plan agierte. Also man hat 30 Kilometer vor dem Ziel angefangen, eben den Rückstand der drei damals noch Ausreißer zu reduzieren. Der lag dann 10 Kilometer vor dem Ziel nur noch bei knapp einer Minute, 8 Kilometer vor dem Ziel waren es 40 Sekunden, also eigentlich alles nach Plan, aber dann profitierten die Ausreißer auch von der Streckenführung, denn es gab viele Kreisverkehre, das macht es schwer, für das Feld den Rückstand effektiv zu reduzieren. Dann waren es eben auf dem letzten Kilometer noch 14 Sekunden Vorsprung. Und das reichte dann Jelle Wallis und Sven-Erik Büström dann durchzukommen. Peter Sagan war noch der versuchte, irgendwie mit einem 500 Meter langen Bergaufsprint noch diese Lücke zu schließen, gelang ihm allerdings nicht. Er ist so ein bisschen der tragische Held dieser Vuelta, denn er ist schon zum fünften Mal aufs Podest gesprintet, aber dabei war noch kein Sieg, sondern drei zweite und zwei dritte Plätze. Also Peter Sagan so ein bisschen, ja, der bei dem der Knoten nicht so richtig platzen will, aber vielleicht hebt er sich ja, wir haben darüber schon gesprochen, seinen nächsten Rundensieg für die WM auf, denn es wäre der 110. Profisieg für ihn, den er, wenn er dann die WM gewinnen sollte, was ja jetzt nicht auszuschließen ist, aber auch nicht super wahrscheinlich ist, dann der 110. Sieg wäre. Vielleicht versucht er sich das ja aufzusparen.
Die WM natürlich auch Thema bei uns hier bei meinsportradio.de, bei Radio Tour, unserem Radsport-Talk in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Aber lass uns nochmal bei der Entscheidung auf der 18. Etappe bleiben, weil du gesagt hast, dass die Schlussphase des Rennens von vielen Kreisverkehren geprägt. Haben sich da die Sprinterteams, die ja auch wussten um diese Besonderheiten des Profils der Strecke, da vielleicht dann ein bisschen zu blauäugig angestellt, vielleicht, weil du sagst, es war nach Plan gelaufen, 30 Kilometer vor dem Ziel wurde dann mal forciert die Nachführarbeit gestartet. Hätte man das nicht vielleicht dann schon 10 Kilometer vorher machen müssen?
Vielleicht hätte man das durchaus in Betracht ziehen sollen, denn zwischen so Kilometer 50 und 40 konnten die Ausreißer ihren Vorsprung nochmal so ein bisschen vergrößern von 2 auf 2,5 Minuten. Vielleicht war das so der Fehler, dass man zwischenzeitlich die Leine nochmal ein bisschen lockerer ließ als eh schon, und vielleicht hätte man dann auch versuchen sollen, sie eben nicht erst kurz vor dem Ziel, sondern schon 10 Kilometer vorher zu stellen. Das sind durchaus Sachen, wo sie sich klassisch verzockt haben, das kann man durchaus so sagen. Zieht sich aber so ein bisschen durch die Saison, dass Ausreißer generell irgendwie scheinbar etwas cleverer in diese Streckenführungen hineingehen. Vielleicht wollte man im Feld auch verhindern, dass es eben nochmal eine späte Attacke gibt, die sich dann eben auch absetzen kann und zu Erfolg führt. So richtig weiß man es nicht, aber Fakt ist, dass das nicht der Plan war, denn man hat von Anfang an die Ausreißer eben nicht weit weggelassen, weil man eben unbedingt diesen Massensprint wollte. Den hat man dann bekommen, aber eben nur um Platz 3 und nicht um die ersten beiden Plätze. Und von daher, ja, klassisch verzockt auf jeden Fall, aber natürlich auch unter Berücksichtigung der Streckenführung. Die kam dann am Ende natürlich denen auch noch entgegen, aber vielleicht war der Punkt, dass die Ausreißer zu stellen, dann einfach wirklich zu spät gewählt.
In Sachen Gesamtklassement hat sich auf jeden Fall nichts getan auf dieser Etappe. Keine Abstände, die sich da jetzt nennenswert auf dieses Gesamtklassement, zumindest in den vorderen Plätzen, ausgewirkt haben. Aber das wird am Wochenende mit Sicherheit anders werden, denn jetzt steht sie ja an, die Entscheidung. Am Sonntag ist die Zielankunft, dann ist die Vuelta 2018 vorüber und das heißt, es wird nochmal spannende Tage geben.
Ganz genau, es geht gleich heute los, Bergankunft in Andorra, auf über 154 Kilometer geht es dort in Richtung Andorra und dann gibt es den 17 Kilometer lang und im Schnitt 6,5% Stein, Schlussanstieg und auch am Samstag wartet dann die letzte Bergankunft, wo es dann also endgültig die Entscheidung gehen soll. Auch das nochmal eine richtige Hammer-Etappe, kann man sagen, die hat das ordentlich in sich, das ist so eine typische Vollgas-Etappe, 97 Kilometer nur lang, aber es geht gleich nach dem Start bergauf, zweite Kategorie Berg, dann dreimal erste Kategorie, dann gibt es noch einen kleinen Hügel, in Anführungsstrichen, wenn man es mit den anderen vergleicht, der dritten Kategorie und dann gibt es nochmal eine Bergankunft, die zur Ehrenkategorie oder Ohrkategorie oder hier in Spanien der Kategorie Especial gehört. 7,6 Kilometer ist der Schlussanstieg lang, im Schnitt 8,1% steil, also da wird die Entscheidung dann wirklich wahrscheinlich am letzten Tag fallen, da ist nochmal alles möglich, da kann man an einem richtig schlechten Tag nach 3 Wochen alles verlieren, man kann aber auch alles gewinnen, wenn man einen richtig guten Tag hat. Und am Sonntag ist dann gemütliches Ausrollen, wir kennen das ja von der Tour de France, wo es dann am Abschluss immer auf die Champs-Élysées geht. Ähnlich ist die Herangehensweise hier, nur dass es nicht in Paris, sondern in Madrid zu Ende geht, aber auch mit einem Rundkurs mitten in der Stadt und dann wahrscheinlich nochmal ein Sprint Royal. Wir haben ja noch alle Sprinter dabei, mal gucken, ob das nach dem schweren Samstag auch noch der Fall ist oder ob sich da ein Peter Sagan zum Beispiel sagt, nee, das tue ich mir nicht mehr an, ich konzentriere mich auf die WM. Kann natürlich auch sein, aber ansonsten nochmal eine Chance für die Sprinter.
Werden wir natürlich verfolgen, gucken wir nochmal aufs Gesamtklassement. Simon Yates vorne, 25 Sekunden vor Alejandro Valverde und dahinter der nächste Spanier Enric Mas Nicolau mit 1:22 Rückstand auf den Führenden. Und wenn wir noch ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir auch Emanuel Buchmann auf Platz 11 momentan gelegen. Top 10 ist auf jeden Fall drin für ihn am Wochenende.
Absolut. Es sind ja nur wenige Sekunden, die er Rückstand hat. Ich glaube 28 aktuell auf Tony Galopin. Das ist durchaus auf den beiden anstehenden Etappen noch aufzuholen. Er hat ein starkes Team um sich herum, Emanuel Buchmann mit Rafael Majka, der vielleicht nochmal sein Glück in der Gruppe versuchen wird, mit Davide Formolo, aber auch mit Lukas Pöstlberger. Sehr, sehr gute Fahrer eben an seiner Seite, die ihm dort durchaus helfen können. Tony Galopin ist auch so ein bisschen überraschend auf der Position, auf der er gerade ist. Da muss man eben gucken, ob er sich da dann noch behaupten kann, ist jetzt auf jeden Fall keine ganze Liga besser als Emanuel Buchmann. Also das ist alles noch im Rahmen des Möglichen. Nach hinten sollte alles ganz gut abgesichert sein. Keldermann hat fast 3 Minuten Rückstand. Gleiches geht für David de la Cruz. Die folgen eben auf den Plätzen 12 und 13. Also Buchmann, da muss der Blick nach vorne gehen und mit ein bisschen Glück ist da sogar noch mehr drin als der 10., vielleicht sogar der 9. Platz. Viel weiter vor wird es allerdings nicht gehen und ich traue es ihm auf jeden Fall zu, da noch den Satz in die Top 10 zu machen und wir haben ja schon eingeordnet, dass auch das ein großer Erfolg wäre und wir einfach die Erwartungen noch nicht auf Gesamtsieg, sondern dann erstmal auf Schritt für Schritt rantasten und stellen müssen. Und das wäre auf jeden Fall ein großer Schritt für Emanuel Buchmann, diese Rundfahrt in den Top 10 zu beenden.
Das Punktetrikot im Moment in den Händen von Alejandro Valverde. 18 Punkte vor Peter Sagan, die beste Mannschaft. Movistar, die haben da einen Vorsprung von 2 Minuten 35 auf Bahrain Merida und 28 Minuten und 4 Sekunden auf Bora Hansgrohe. Und der beste Kletterer aktuell, Thomas de Gendt, von Lotto Soudal 74 Punkte vor Luis Angel Mate Mardones, dem Mann von Cofidis, der steht bei 64 Punkten. Wie das dann am Wochenende sich noch entwickeln wird, das erfahrt ihr Montag bei uns bei Radio Tour, dem Radsport Talk hier auf meinsportradio.de. Wir melden uns dann mit der Zusammenfassung der Vuelta und ich sage vielen Dank an Lukas Kruse für heute.
Sehr gerne.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.